denn irgend die Götter, Mehrzahl von Gott, die Elohim der Nationen, aha. Also jede Nation auf der Erde hat einen dieser Götter von Gott zugeteilt haben, und hat ihnen zugeteilt hat, haben wir auch gelesen. Und der Chef Israels ist Michael, und alle anderen Nationen haben ihre von Gott zugeteilten Fürstentümer, Throne, Herrschaften, Herren, Götter. Haben denn irgend die Götter der Nationen ein jeder sein Land von der Hand des Königs von Assyrien errettet? Warum? Weil nach dem Ratschluss Gottes Gott den damaligen König von Assyrien eingesetzt hat, um alle Nationen inklusive Israel zu züchtigen. Assyrien. Müssen wir Jesaja 10 zu Hause dann lesen. Du, König von Syrien, du bist das Schwert, du bist der Hammer in meiner Hand, um Israel, meinen Knecht, zu züchtigen. Und alle Nationen habe ich in deine Gewalt gegeben. Also dann nützen dann alle Götter der Nationen nichts mehr. Wo sind die Götter von Hamat und Arpad? Wo die Götter von Sepharvaim, von Hena und Eva? Haben sie Samaria von meiner Hand errettet? Welche sind es unter allen Göttern der Länder, die ihr Land von meiner Hand errettet haben? Oh, wimmelt da von Göttern? Antwort, ja, da wimmelt es von Göttern, nicht von Götzenbildern. Aber diese Götter in ihrer Vollmacht durften das ihnen unterstellte Volk oder die Nation auf der Erde als Gott beherrschen und disponieren, durften einzelne Menschen auswählen und sie zu Priestern erheben und ihnen zu offenbaren, sie zu inspirieren, wie der jeweilige Tempel, in welchem sie ihm, diesem einzelnen Gott, dienen sollten, zu seinem, nach seinem Willen untertan und gefügig zu sein. So sind die Dinge ganz praktisch, und damit haben wir die Antwort auf die Frage, warum sind unsere Weltreligionen klein und groß bis heute während Jahrtausenden geblieben und heute in eine Vehemenz, in eine Energieentfaltung eingetreten? Bitte, Antwort. Ja. Weil diese Dinge eine Ordnung oder Ordnungen des Ratschlusses Gottes sind und nichts Geringeres. Diese Ordnung der Götter. Sind wir dann ein bisschen neu dankbar dafür, dass diese ganzen unheimlichen kosmischen Gewalten und Heere in Bezug auf unseren inneren neuen Menschen noch wie viel anrichten können oder zu tun oder zu sagen haben? Vollkommen unfähig. Vollständig machtlos. Noch etwas ganz intim, praktisches, gewaltiges. Sehr einfach. Zuerst. Wird die Stadt des großen Königs Jerusalem als Tochter, als Jungfrau, als Weib, als Witwe, als Hure, also in jeder nur denkbaren weiblichen Gestalt bezeugt? Antwort, ja. Ja. Als Braut und als Weib, wer ist denn da, wer ist denn ihr Mann? Wer erklärt denn, ich bin dein Mann? Wer? Der einzig wahrhaftige Gott durch seinen Sohn, Jesus Christus. Gibt es also für die Tochter Zion, für die Braut Jerusalem, gibt das einen Mann? Ist dieser Mann ein Mensch auf der Erde oder ist das, ich hätte beinahe gesagt, ein Gott? Nein, das ist der Gott.
In Bezug auf Jerusalem, die Stadt.
Ja, bitte. Das ist nur wieder Zentralmodell, Zentralvorführung, wie die Dinge stehen in Bezug auf alle Weltstädte, in Bezug auf alle Hauptstädte der ganzen Erde. Wird Babel die, eine Tochter Babel genannt? Jawohl. Wird Tyrus Tochter Tyrus genannt? Jawohl. Alle Welthauptstädte der Erde werden Töchter genannt. Sind da auch Männer über ihnen, denen sie vollkommen untertan sein sollen, wie jedes Weib den Mann als Haupt? Bitte schön. Oh, oh, Bruder, wo landen wir heute Abend? Ne? Ja. Im Worte Gottes landen wir heute Abend. Zum Glück ist Bern eine gemütliche kleine Stadt. Ne? Ja. Ja. Da ist nicht einer der ersten Erzengel der Chef. Und von allen, die es gibt, von den 70, also eben ungefähr der kleinste. Nicht? Ja. Zum Glück. Was machen wir denn mit der Stelle in Offenbarung so und so? Sie haben sich, diese Heiligen, die gerettet sind, sie haben sich nicht mit Weibern versündigt, denn sie sind Jungfrauen. Was machen wir dann mit der Stelle? Wird Babel die große Hure genannt? Aber nicht nur Babel, wird Jerusalem auch Hure genannt. Nur nicht die große. Aha. Wer ist das Haupt von Babel? Damals Nebukadnezar. Wer ist es jetzt? Beim dritten Babel? Satan selbst. Berlin? Wer weiß es? Alle schon gehört, Kassetten vorhanden? Nee. Jupiter? Nichts zu machen. London? Saturn und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Denn das ganze Heer der Himmel in Bezug auf die Götter und die Herren und die Fürstentümer und Gewalten, die Söhne des Höchsten, sie alle für uns unsichtbare Herrlichkeiten und Größen mit riesen Heeren ihnen zur Verfügung stehend, sie alle hat Gott am sichtbaren Sternhimmel, Sonne, Mond und Sterne und Planeten und Kometen und allem Heer der Himmel sichtbar dargestellt, und Gott hat allen Himmelslichtern je einen eigenen Namen gegeben, und der Name, den Gott jedem Gestirn, sichtbaren Gestirn gegeben hat, ist genau der Name, der dem Engelfürsten zugeteilt ist oder der Hoheit zugeteilt ist, mit dem, der für den das sichtbare Sternzeichen das Zeichen Gottes ist. Sie seien zu Zeichen für nicht astrologischen Hokuspokus, dummes Zeug, sondern für das unsichtbare Heer der Himmel. Das ganze Heer der Himmel, Doppelpunkt Sonne, Mond und Sterne. Das ganze Heer der Himmel, Doppelpunkt, das ganze unsichtbare Heer von Engeln, Göttern und Geistwesen. Vergleichsweise, meine Damen und Herren, der prächtige Zürcher Astronom, eure Uhren am Handgelenk sind nur der Sternhimmel am Handgelenk. Ich bleibe dabei. Gott gibt dem Hiob ganz klar zu verstehen, dass er die 12 Tierkreiszeichen hingesetzt hat, zur Herrschaft über die Erde, und darüber die Zeiger von Sonne, Mond und Planeten und Kometen ziehen lässt. Genau, als Originalchronometer Gottes, nachdem sich alle Chronometer in seiner Schöpfung richten müssen, anders geht es nicht. Bleiben wir dabei. Wir kennen und können das an unserer Uhr sichtbare Zifferblatt lesen und deuten. Können wir das? Kann das ein Säugling auch schon? Antwort? Nein. Aber hat ein Säugling Freude, wenn es Tick-Tack macht? Jetzt bin ich hoffentlich liebevoll spöttisch. Und die ganze fromme Welt hat noch nicht einmal gemerkt, dass da oben Tick-Tack macht. Aber jetzt kommt die Hauptsache. Das, was wir hier sehen, ist ja nur der sichtbare Teil. Zeiger, Zeichen für die Zeit. Aber der Gang dieser Dinge verdanken sich nicht sich selbst, den Gang, ne, und die Präzision, sondern dahinter ist ein unsichtbares Werk, haben wir das auch schon gemerkt? Stimmt das, was im unsichtbaren Werk vor sich geht, genau mit dem überein, was sichtbar vor sich geht? Bruder Muhl, belästige uns nicht mehr weiter mit so blöden Fragen. Ne? Wir kommen uns ja dumm und noch dümmer vor heute Abend.
So verhält es sich auch mit den Religionen.
Genau.
Es steht etwas dahinter.
Also. Stimmt es? Die Vorgänge im unsichtbaren Weltall sind die Kräfte, die Gott benutzt, um das, was am sichtbaren Sternhimmel sichtbar ist, genau miteinander übereinstimmt. Aber ich habe notiert, die Großstädte sind die Weiber dieser Götter, die er je einen über eine der 70 Nationen eingestellt hat. Und jetzt verstehen wir, sie haben sich, diese Heiligen, Erlösten, schon im Himmel bei Christus, haben sich nicht mit Weibern vermischt und versündigt, denn sie sind Jungfrauen. Was heißt das? In den Großstädten dieser Erde, den Hauptstädten der 70 Nationen, ist da Satan und die Dämonie und die Finsternis und alles, was dazugehört, konzentriert vorhanden. Ja, das sind die Weiber dieser Götter. So verstehen wir ein Wort Gottes nach dem anderen in der ganzen Tiefe der Finsternis oder der Herrlichkeit der Gedanken Gottes. Schlagen wir doch den Propheten Daniel auf. Dinge, die wir schon x-mal gelesen haben, Propheten Daniel. Nehmen wir mal Daniel 8, Vers 11. Ja, wir müssen schon Vers 10 lesen. Und es, dieses eine Horn, wurde groß bis zum Heere der Himmel. Was versteht die Schrift unter dem Heer der Himmel? Einmal die ganze Sternenwelt. Und zweitens die unsichtbare Sternenwelt. Welt der Geister. Wurde groß bis zum Heere der Himmel. Und es war von dem Heere und von den Sternen auf die Erde nieder und zertrat sie. Von dem Heere, das sind Fürstentümer und Gewalten, also, bringt Satan, wenn er auf die Erde geworfen ist und wieder hinaufsteigt, Triumph als Beweis, er sei Gott im Antichristen. Bringt er aus dem Weltall Lebewesen herunter, Beweis, ich herrsche über sie
und sie sind vollständig in meiner Gewalt und zertritt sie, und von den Sternen, also die entsprechenden Sternzeichen. Wer hat da den Auftakt gemacht? Ja, unsere Raumfahrthelden. Die haben zuerst Beweise mitgebracht, dass sie wirklich auf dem Mond gewesen sind, stimmt's? Das beginnt mit Staub, ne? Und kleinen Materialteilen. Ne? So beginnt es. Ganz unscheinbar. Ne? Immer mehr, immer mehr, immer mehr. Ne? Geht nicht mehr lange. Dann sind die Dinge da. Und von den Sternen zur Erde nieder und zertrat sie selbst bis zu dem Fürsten des Heeres. Tat es groß. Es geht ja hier vorerst um das Heer Israel, ne? Der Fürst des Heeres Israel ist Gabriel, ne? Michael. Und es nahm ihm das beständige Opfer weg. Und die Stätte seines Heiligtums wurde niedergeworfen. Ja? Das, was auf der Erde geschieht, wenn der Antichrist in Jerusalem einzieht und sich als Gott erklärt, ist nur wieder der Schattenriss von dem, was Satan selbst da oben macht. Oh. Und das Heer wurde dahingegeben, samt dem beständigen Opfer. Um des Frevels willen. Und es warf die Wahrheit zu Boden und handelte und hatte Gelingen. Ja, wer gibt denn Gelingen? Unser Gott selbst. Damit der Betrug maximal werde für die, die die Lüge mehr geliebt haben als die Wahrheit. Denen sendet Gott eine wirksame, wie heißt das? Ja. Wirksame Täuschung der Lüge. Und dann ist die Rede und von dem verwüstenden Frevel, dass sowohl das Heiligtum als auch das Heer zur Zerstörung, zur Zertretung hingegeben worden ist. Schon in Daniel 7 fängt es an. Genügt Vers 25. Und er wird Worte reden gegen den Höchsten und die Heiligen der Höchsten vernichten. Übereinstimmend mit Daniel 10, Daniel 11, Vers 36, und der König, das ist er schon jetzt, wird nach seinem Gutdünken handeln und er wird sich erheben und groß machen über jeden Gott. Hat dieses Wort als Voraussetzung, dass es Götter gibt. Und zwar nicht nur zwei oder drei. Ne? Über jeden Gott. Was bringt er also fertig? Von der Erde hinaufzusteigen? Ne? Über alle die Götter im Weltall, so. Sie vollständig im Schach haben unter seiner Gewalt. Über jeden Gott sich erheben und wieder den Gott dieser Götter, alle, wird er Erstaunliches reden zuerst und dann gelingen haben. Liebe Geschwister, was da geschrieben steht, steht geschrieben und wird geschehen. Und wir? Und wir. Jetzt dürfen wir lachen. Als ihr seid wie Isaak, Söhne der Verheißung. Und der heißt Lachen. Ja. Ja. Da sind wir dann real in diesem Licht, wo niemand zukommt. Mittendrin. Und da ist unser Leben mit Christus in Gott vollständig realisiert. Und dann kommen die Dinge. Da sind die erst möglich. Ne? Sonst könnten wir, ich habe auch den Eindruck, dass Gott das genehmigt hat, dass die Götter aus dem Worte Gottes gestrichen worden sind. Ja, aus Erbarmen. Ja. Denn was ich nicht weiß, macht mir nicht heiß. Nicht?
Aber damit sind die Herren, wo Gottes Vertilger nicht gerechtfertigt. Ne? So, jetzt dürfen wir zum Ende kommen und er wird gelingen haben, bis der Zorn vollendet ist. Denn das Festbeschlossene wird vollzogen. Wunderbar. Unheimliche Dinge sind von Gott fest beschlossen. Und das ist so wunderbar, dass sie fest beschlossen sind. Das fängt an, kein Haar wird auch dann fallen, während den furchtbaren Gerichten, und kein Sperling von Dach, gar nichts passiert. Alles fest beschlossen. Abschließend für heute Abend sehen wir uns kurz die Begegnung des Fürsten Israels, Michaels, mit dem irdischen Kriegsführer Israels, Josua, an. Josua. Josua 5. Vers 13. Israel, ganz Israel, das Männliche, war in Gilgal beschnitten worden. Wieder ungesäuertes Brot. Vers 13. Und es geschah, als Josua bei Jericho war, da hob er seine Augen auf und sah, und siehe, ein Mann stand vor ihm. Propheten Daniel lesen wir direkt. Da erschien dem Daniel der Mann Gabriel. Und hier nicht Gabriel, sondern das ist Michael, wie wir gleich sehen werden. Ein Mann stand vor ihm und sein Schwert gezückt in seiner Hand. Ich bewundere den Josua. Oh. Der ist halt auch in Gott, seinem Herrn, geborgen, nicht? Bewundere den Josua. Und Josua ging auf ihn zu. Also, das wäre nicht ich. Und sprach zu ihm: Bist du für uns oder für unsere Feinde? Und er sprach: Nein, nicht für deine Feinde, sondern als der Oberste des Heeres Jehovas bin ich jetzt gekommen. Den kennen wir mit Namen, Michael. Wunderbar. Als der Oberste des Heeres Jehovas bin ich jetzt gekommen. Da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde und huldigte ihm und sprach zu ihm: Was redet mein Herr zu seinem Knechte? Und der Oberste des Heeres Jehovas sprach zu Josua: Ziehe deinen Schuh aus von deinen Füßen, von deinem Fuße, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heilig. Und Josua tat also. Schuh ausziehen oder Schuhe ausziehen von den Füßen bedeutet bezeugen mit dieser Handlung, bin völlig unfähig. Ich erkläre mich völlig rechtlos. Rechtlos. Ich kapituliere auf der ganzen Linie. Heißt das? Schuhe ausziehen. Das heißt, Josua, du und die ganze Heeresmacht Israel ist wie viel wert? Nichts. Stimmt es heute auch wieder einmal? Irdischerweise, Israel maximal, wunderbar, also herrlich, modern gerüstet. Und jetzt ist Gott daran, den Söhnen Israel zu sagen, wenn ihr die Schuhe nicht selber auszieht, dann ziehe ich sie euch aus. Vorher kann ich euch nicht helfen. Bevor ihr merkt, oh weh, also da ist Luther noch, jetzt hätte ich beinahe gesagt, ein weißen Knaben, mit unserer Macht ist nichts getan. Ne? Ja. So. Gegenüber dem, was gilt, wenn der Erzengel antritt und sagt, bitte Josua, sei dir ganz klar, deine Heer, das war nur noch für den Josua nur noch eine Bestätigung. Warum? Stellen wir uns, damit schließe ich, die Situation Josuas da. Der Jordan, sie sind über den Jordan gezogen. Die Wasser fließen wieder, kräftig, also ein Zurück gibt es nicht. Vor sich die uneinnehmbare Festung Jericho. Kommt das Schönste und um sich das ungläubige, halsstarrige, widerspenstige Volk Israel murren. Ja. Ist das eine Situation? Also für den Josua war das nur eine Bestätigung. Oh, also wenn ich jetzt der Josua gewesen wäre, hätte ich gesagt, Gott sei Dank, dass ich die 7 Schuhe ausziehen kann. Ja. Und bitte, was unseren alten Menschen hier betrifft, Saul von Tarsus gewaltig. Und dann, ich bin der Letzte der Apostel. Ich bin der Geringste der Apostel. Ich bin nichts. Ist Paulus soweit? Und da dürfen wir auch sagen, Herr, wir danken dir für das Nichts vor dir. Wie viel habe ich zu bringen? Nichts habe ich zu bringen, alles Herr bist du. Halleluja, Amen.
Liebe Geschwister, so dürfen wir im Namen Jesu unsere Abendstunde wieder beginnen.
So dürfen wir weiterfahren in unserem gewaltigen Thema Götter und Söhne des Höchsten. Fürstentümer, Gewalten, Erzengel, Cherubim, Seraphim und ihre Heere, mit einem Wort, die Majestäten und Gewalthaber im Weltall und auf unserer Erde oder über unsere Erde in der unsichtbaren Welt. Wir erinnern uns an Hebräer 11, Vers 1, Anfang des sogenannten Glaubenskapitels. So ist nun der Glaube die Festung der Hoffenden. Und jetzt kommt die wichtige Ergänzung aus dem Griechischen. So übersetzt werdend, so ist nun der Glaube ein Bloßlegen der Natur der Vorgänge, die man nicht sieht. Also nicht nur glauben, dass es etwas gibt, was man nicht sieht. Ganz gewaltig. Bloßlegen. Wenn Paulus ermahnt, dann stelle bloß, dann schaffe Klarheit in irgendeiner Situation, die verworren ist oder sich in Finsternis verbergen will. Das ist das griechische Wort bloßlegen, das ist uns durch den Glauben geschenkt, Dinge zu sehen, zu verstehen und die verwalten zu können. Die für uns Menschen unsichtbar sind. Hebräer 11, Vers 1. Entsprechend, ergänzend, Epheser 6, unser Kampf ist nicht wieder Fleisch und Blut, wie das vorläufig noch mit dem Staat Israel der Fall ist, ist unser Kampf als Glieder am Leibe des Christus, Glieder der Gemeinde Jesu, ist unser Kampf nicht wieder Fleisch und Blut, sondern es kommt eine ganze Reihe dieser unsichtbaren Mächte. Und zwar Fürstentümer und Gewalten, Herrschaften, Weltbeherrscher dieser Finsternis. Und dann heißt es noch, in den Überhimmeln. Also nicht irgendwie gerade noch in unserer dunklen Erdatmosphäre heute, sondern und nicht nur in den nächsten Raum, Weltraumgebieten, sondern in den höchsten Gebieten des erschaffenen Weltalls. Gegen die ist unser Kampf, und das ist natürlich nur möglich in der Gesamtwaffenrüstung Gottes, die uns in Christo geschenkt ist. Von der Wahrheit des Gürtels, ich bin die Wahrheit, Gerechtigkeit, Brustharnisch, er ist unsere Gerechtigkeit, und so können wir weiterfahren. Er selber ist unser Glaube. Wir sind gerettet durch den Glauben Christi. Nicht durch den Glauben an Christus, sondern durch den Glauben Christi, steht geschrieben, griechisch. Und so gilt es für uns, einfach dazustehen in dieser uns geschenkten Glaubensstellung. Gott hat uns in Christo alles geschenkt. Alles geschenkt. Drittens denken wir jetzt an die Zeugnisse in Hesekiel Kapitel 1, wo wir Lebewesen finden, unsichtbare Natur für uns wieder, die Gott aufgestellt hat zwischen unserer Erdoberfläche und der Mondbahn. Hesekiel 1, dann noch ergänzt in Hesekiel 10. Wir haben gehört, wie geschrieben steht, unser Gott nennt sich gar nicht selten, besonders im Alten Testament, ich bin der Gott der Götter. Wir erinnern uns noch an zwei oder drei Bibelstellen in der Hinsicht. Das erste Vorkommen finden wir in 5. Mose 10, Versen 17 und 18. Ich bin der Gott der Götter. Also nicht etwa der Götzenbilder, sondern dieser von Gott zu Göttern erhobenen Majestäten. Wir schlagen noch einmal auf Psalm 136, Vers 2 und 3. Psalm 136. Preiset den Gott der Götter, denn seine Güte währt ewiglich. Preiset den Herrn der Herren, denn seine Güte währt ewiglich. Den Ausdruck Herr der Herren, König der Könige, den kennen wir. Und in gleicher Weise bezeugt sich unser Gott als Gott der Götter. Und den sollen wir als solchen preisen. Im vorangehenden Psalm 135, Vers 5. Denn ich weiß, dass Jehova groß ist und unser Herr groß vor allen Göttern. Es wäre eine Beleidigung für ihn, wenn wir ihn jetzt mit Götzenbildern da vergleichen möchten oder würden. Alles, was Jehova wohlgefällt, tut er in den Himmel und auf der Erde, in den Meeren und in allen Tiefen. Alles, was ihm wohlgefällt, tut er selber. Und alles, was er nur für gut gefunden hat, dass es vor kurzer Zeit geschieht, wie die Kriege und die nach dem Ratschluss Gottes, das Gesetz vom Sinai und so weiter, hat er geschöpfen, diesen Majestäten übergeben. Das Gesetz angeordnet von heiligen Engeln und so weiter. Wir denken an Daniel 2, Vers 47. Daniel 2, Vers 47. Nebukadnezar antwortet dem Daniel: In Wahrheit, euer Gott ist der Gott der Götter und der Herr der Könige und ein Offenbarer der Geheimnisse, da du vermocht hast, dieses Geheimnis zu offenbaren. Unser Gott der Götter. Dazu gehört neutestamentlich 2. Thessalonicher 2, Vers 4, die bekannte Stelle: Da ist die Rede vom Abfall, der zuerst geoffenbart werden muss. Und dann erst wird der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens, welcher widersteht und sich selbst erhöht über alles, was Gott heißt. Das lesen wir über alles religiöse, Gute, göttlich ist. Nein, da ist zu lesen, er erhöht sich über alles, was den Namen Gott trägt. Also über, wie wir in Daniel 11 gelesen haben. Und er wird Erstaunliches reden, zuerst sich erheben von der Erde aus, über alle Götter. Und wieder den Gott der Götter wird er Erstaunliches reden und dann gelingen haben. Was er wieder den wahrhaftigen Gott auszusprechen wagte, dieser Mensch der Sünde. Dieser Sohn des Verderbens. Voll der Sohn des Verderbens. Ja. Der Sohn Satans. Von Satan vollkommen besessen, inspiriert. 2. Thessalonicher 2, 4 und Daniel 11 habe ich schon erwähnt. Gewaltige Zeugnisse, die, wenn wir ihnen glauben, uns Antworten zu geben vermögen auf die brennendsten Gegenwartsfragen. Und wenn wir weiter uns einlullen lassen, es gibt keine Götter und so weiter und so weiter, die Schrift auflösen, wie Jesus sagt, in dieser Hinsicht, dann müssen wir nicht erwarten, dass wir irgendwie in den schwersten Problemen der Zeit, der Gegenwart, der Gewalt der Finsternis, solche Antworten bekommen, die unser Herz vollkommen befriedigen können. Und unseren wunderbaren Gott, der Götter, in seiner Herrlichkeit erkennen dürfen und in sein Herz hineinschauen dürfen, überwältigt werden und völlig mit göttlichem Trost gefüllt sein können. Dann ist er weiter der, diese Götter sind, was jetzt unsere Menschheit betrifft, Götter der Nationen. Wir schlagen auf 2. Mose, Götter der Nationen, 2. Mose 34, Vers 14. 34, Vers 14. Denn du, Israel, sollst nicht einen anderen, und jetzt
El, Gott in der Einzahl. Du Israel sollst keinen anderen Gott, El, genau der Name für den wahrhaftigen Gott, El, Einzahl, anbeten. Denn du sollst nicht einen anderen Gott anbeten, denn Jehova, dessen Name Eiferer ist, ist ein eifernder Gott, dass du nicht einen Bund machest mit den Bewohnern des Landes und wenn sie ihren Göttern nachhuren und ihren Göttern opfern, man dich einlade und so weiter und so weiter, und ihre Töchter ihren Göttern nachhuren und machen, dass deine Söhne ihren Göttern nachhuren. Und jetzt, gegossene Götter sollst du dir nicht machen. Was haben wir jetzt für uns? Beides. Keinen Gott, El, von diesen Göttern. Israel, ich habe dich zu mir gezogen aus lauter Güte, das elendeste Völklein, auserwählt von allen Nationen, habe ich aus der Herrschaft dieser Götter und dieser Fürstentümer und Gewalten, unter die die ganze Menschheit gestellt ist, denn du hast ihn, den Menschen, das heißt in Adam, den ganzen Menschen nach dem Fall, die ganze Menschheit, unter die Engel, die Gott Götter genannt hat zum Teil, erniedrigt. Also, und aus dieser Verhaftung dieser Mächte, ob sie nun Lichtsengel sind oder Lichtsengel oder Finsternisengel, spielt für uns keine Rolle. Wir haben es zu tun mit dem Gott der Götter und mit dem Herrn der Herren und mit dem König der Könige und kennen von ihm nach seinem Herzen das Lied der Lieder. Wollen wir bei der Gelegenheit nicht vergessen. So wunderbar sind wir herausgerissen aus der Gewalt dieser Mächte. Das war 2. Mose 34. Dann haben wir noch Götter der Völker. Schlagen wir auf 1. Chroniker 16, 25. Die 1. Chroniker 16, 25. Denn groß ist Jehova und sehr zu loben und furchtbar über alle Götter. Haben die Respekt vor ihm. Denn alle Götter der Völker sind Nichtigkeiten, aber Jehova hat die Himmel gemacht. Also, nicht diese Götter oder diese Elohim haben die Himmel oder die Schöpfung irgendetwas gemacht, sondern allein der Gott der Götter. 2. Könige 18, 33 bis 35.
Bitte Kassette wenden.
Haben denn irgend die Götter der Nationen, die Götter der Nationen, da haben den Eindruck, ein jeder sein Land von der Hand des Königs von Assyrien errettet? Wo sind die Götter von Hamat, Arpad, Sepharvaim, Hena, Iva? Haben sie Samaria von meiner Hand errettet? Also Samaria, ein Teil von Israel, die 10 Stämme, hat er weggeführt. Gefangen hat, sind nur noch Jerusalem und Juda, Levi und Benjamin da. Welche sind unter allen Göttern der Länder, die ihr Land von meiner Hand errettet haben? Wie beurteilt die Schrift diesen König von Assyrien? Schnell ein Blick nach Jesaja 10.
Vers 5. He Assyrer, Rute meines Zornes, und der Stock in seiner Hand ist mein Grimm. Aha. Spielt dieser König von Assyrien, von dem der hier dann frech wird und spricht, keiner der Götter der anderen Völker, nur mein Gott hat alle die Länder in meine Hand gegeben. Und jetzt meint ihr Juden, ihr werdet verschont davon. Rute meines Zorns und der Stock in seiner Hand ist mein Grimm. Wieder eine ruchlose Nation werde ich ihn senden, nämlich gegen Juda. Und gegen das Volk meines Grimmes ihn entbieten, um Raub zu rauben, um Beute zu erbeuten und es der Zertretung hinzugeben, gleich Straßenkot. Und jetzt, er aber, der König, meint es nicht also, und sein Herz denkt nicht also, dass er nur ein Werkzeug in der Hand Gottes ist. Sondern, Vers 12, und es wird geschehen, wenn der Herr sein ganzes Werk an dem Berge Zion und an Jerusalem vollbracht hat, so werde ich heimsuchen, jetzt, die Frucht der Überhebung des Herzens oder der Überhebung des Herzens des Königs von Assyrien und den Stolz der Hoffart seiner Augen. Also auch hier wieder, nur nach welchen Gegebenheiten richtet oder urteilt Gott auf diesen König? Nur nachdem, wie er seinem Herzen zu all dem, was geschehen musste, Stellung bezogen hat. Das Herz überhoben und sich selber nun da als der Größte. Und dann die einfache Frage, Vers 15 noch. Darf die Axt sich rühmen wieder den, der damit haut? Das ist dieser Assyrer, der so frech gesprochen hat. Noch einmal, Vers 35. Welche sind es unter allen Göttern der Länder, die ihr Land von meiner Hand errettet haben, dass Jehova Jerusalem von meiner Hand erretten wird? Fünften Mose 12, Vers 2, noch eine wichtige Klärung, also Bestätigung. Fünften Mose 12, Vers 2. Vers 2. Ihr sollt alle die Orte gänzlich zerstören, wo die Nationen, die ihr austreiben werdet, ihren Göttern gedient haben. Auf den hohen Bergen und auf den Hügeln und unter jedem grünen Baume, und ihr sollt ihre Altäre niederreißen und ihre Bildsäulen zerbrechen und ihre Aschere mit Feuer verbrennen. Und die geschnitzten Bilder ihrer Götter umhauen. Ah, da haben wir es in einem Satz. Die geschnitzten Bilder, das sind die Götzenbilder, ne? Ihrer Götter, die Götter unter dem, in dem ihnen unterstellten Volke angeordnet haben, ihre Priester ausgewählt, ihre Religionssysteme bestimmt haben. So ist nicht nur das Gesetz vom Sinai durch heilige Engel angeordnet worden, sondern alle die Religionen auf unserer ganzen Erde, soweit es nicht Gott, der Wahrhaftige und Christus ist, das Christentum ist, sind alles Anordnungen von diesen Göttern und Söhnen Gottes, wie Gott sie auch noch nennt. Gewaltige, gewaltige Gotteswahrheiten, die sich lohnen, glauben, wahrzunehmen, um dann göttliche Orientierung und Antwort, Lösung gewaltigster Probleme empfangen zu können, die ohne das nicht von Gott übermittelt werden. Also haben wir es in einem Satz. Die Götter, die dann angeordnet haben, wie sein Tempel aussehen soll, was für Gegenstände verehrt werden sollen und welche Opfer gebracht werden sollen. Und haben als Beispiel die Anordnung des Gottes Israel.
ja, zur Verfügung gehabt. So prompt Mohammed erklärt, Grundlage, Abraham ist unser Vater. Stimmt's? Jawohl. Und zwar ist unser Vater Ismael der Erstgeborene, Abrahams. Stimmt's? Jawohl. Zweitens, Mose ist ein Prophet. Stimmt's? Jawohl. Jesus ist ein Prophet. Stimmt's? Jawohl. Alles Aussagen von Mohammed, Bestandteile seiner Lehre, Grundlagen. Jetzt kommt das große Aber. Aber es gibt nur einen Gott, Allah. Und der hat keinen Sohn. Ist die Sache klar? Ganz. Also was ich jetzt gesagt habe, das sagt Mohammed dann, ne? Nicht ich. Ich habe schon allerhand erlebt in der Hinsicht. Ich habe mal in Langensteinbach, nur ein Beispiel, mir alle Mühe gegeben, zum Glück ist die Kassette auch da, die Abstammung vom Affen lächerlich zu machen. Was geschieht? Geht ein Gerücht im ganzen Schwarzwald herum? Bruder Muhl hat auf der Langen Steinbacher gelehrt, der Mensch stamme vom Affen ab. Zweiten Mose 34, 14 bis 17. Bei der Gelegenheit wieder das Zeugnis. Das dürfen wir ja merken an der Praxis unserer Art und Weise des Verkündigens, dass wir allem glauben, was geschrieben steht. Wort und Buchstabe, Hebräisch und Griechisch, was die Grundtexte betrifft. Und dann gibt Gott nach seiner Weisung überströmend Einsicht, Erkenntnis, Weisheit, Verständnis und wie die wunderbaren Dinge alle heißen. Einblick in seine Geheimnisse, Einblicke in sein Herz. 2. Mose 34, 14 bis 15. Ah, das haben wir schon gelesen. Aber schon vorher gehabt, nicht? Das haben wir schon gelesen. Ist gut. Also, wenn wir es noch aufgeschlagen haben, schadet nichts. Denn du sollst nicht einen anderen El anbeten. Denn Jehova, dessen Name Eifer ist, ist ein eifernder Gott. Und dass du nicht einen Bund machst mit den Bewohnern des Landes und so weiter, wenn sie ihren Göttern nachhuren und ihren Göttern opfern und so weiter. Ja. Dann haben wir weiter. Himmlische Majestäten, Geistwesen in der unsichtbaren Welt, Götter, die Gott in Riesengebieten der ganzen Schöpfung zu Göttern eingesetzt hat. 1. Korinther 8, da es allerdings viele Götter und viele Herren gibt, im Himmel und auf der Erde. Wir haben das ja näher ansehen dürfen, nur in Erinnerung. Psalm 82, die Hoheiten der ganzen himmlischen Herrlichkeitswesen, was Abgeordnete betrifft, sind vor dem Throne Gottes versammelt. Und Gott erklärt, ich erkläre euch alle als Götter und Söhne des Höchsten. Aber eben nur auf der Stufe der Schöpfung. Als Werk seiner Hände, im Gegensatz zu dem einen Sohn des Höchsten und einen Sohn Gottes, der aus Gott gezeugt und aus Gott geboren ist, Jesus Christus. Wir denken daran,
Hiob 15, Vers 15, auch die Himmel sind nicht rein in seinen Augen, deshalb stimmt Hebräer 9, Vers 23, genau mit dem überein und bestätigen, nämlich für die irdischen Dinge genügten nach dem Gesetz Tieropfer. Aber zur Reinigung der himmlischen Dinge, also die bedürfen auch der Reinigung. Die Himmel sind nicht rein in seinen Augen, hier 15, Vers 15, bedürfen also auch bessere Schlachtopfer als diese, um die himmlischen Dinge zu reinigen. Das Wort in Hebräer 9, Vers 23. Die Bezeichnung Söhne des Höchsten. In Psalm 82 umfasst selbstverständlich alle Bibelstellen, die von Söhnen Gottes sprechen, auf geschöpflicher Ebene. Wo beginnt die Schrift damit? Söhne des Höchsten. 1. Mose 6, was lesen wir? Und die Söhne Gottes, als sie sahen, wie die Töchter der Menschen schön waren, gingen sie zu ihren Einnahmen Menschengestalt an, nach dem Judasbrief, Jakobus und Judasbrief, nahmen Menschengestalt an und haben als dem Wesen nach unsichtbare Geistwesen jetzt Menschengestalt angenommen und sich geschlechtlich vermischt mit den Töchtern der Menschen und haben Riesen gezeugt. Bitte schlagen wir doch auf, damit wir den Wortlaut wenigstens auf in der Übersetzung der Elberfelder vor uns haben. Erstens Mose 6. Und es geschah, als die Menschen begannen, sich zu mehren auf der Fläche des Erdbodens und ihnen Töchter geboren wurden, da sahen die Söhne Gottes, also da braucht für uns gar keine Fragenstellerei mehr, was haben wir unter denen zu verstehen? Söhne Gottes, ich habe Auslegungen, ja, also die Hebräer, nicht bevorzugtes Volk, die Semiten, bevorzugte Geschlechter, das sind Söhne Gottes und dergleichen Dinge, nur nicht die göttliche Realität und Wahrheit. Auch die Schrift aufgelöst. Da sahen die Söhne Gottes, dass die Töchter der Menschen, bitte, Söhne Gottes und Töchter der Menschen, ist das klar, sind zweierlei Wesensgattungen, Schöpfungsgattungen, die Töchter der Menschen schön waren und sie nahmen sich zu Weibern, welche sie irgend erwählten. Und Jehova sprach, mein Geist soll nicht ewiglich mit den Menschen rechten, da er Fleisch ist. Und seine Tage seien 120 Jahre, also 120 Jahre noch bis zur Flut. In jenen Tagen waren die Riesen auf der Erde. Also, die Riesen auf der Erde. Wieso gab es auf einmal Riesen unter den Menschen? Ihr habt die Antwort. Und jetzt eine Bemerkung. Und auch nachher, als die Söhne Gottes zu den Töchtern der Menschen eingingen und diese ihnen gebaren, was ist dann das auch nachher? Wer hat denn hier geschrieben? Mose. Hat sie ins Land geführt, bis an den Jordan. Hat erlebt, was die Kundschafter zurückbrachten. Was nämlich? Das sind ja die Riesen im Lande. Wir waren in ihren Augen wie Heuschrecken und in unseren Augen auch waren wir denen gegenüber wie Heuschrecken. Also da gar keinen Wert weiterzuziehen, da kommen wir gar nicht dran. Das Volk zum Unglauben verführt. Aha. Also was ist in dem Wörtchen und auch nachher? Als wieder Söhne Gottes zu den Töchtern der Menschen eingegangen sind, jetzt verstehen wir, warum erstens die ganze Menschheit in den Tagen Noahs
weggeschwemmt werden musste vom ganzen Erdenrund durch die Sintflut und jetzt alle Nationen Kanaans, diese gräuliche Vermischung, wie das aufgefrischt worden ist. Die unbarmherzige Verfügung, alle zu vernichten, alles auszurotten. In jenen Tagen waren die Riesen auf der Erde und auch nachher, als die Söhne Gottes zu den Töchtern der Menschen eingingen und diese ihnen gebaren. Das sind die Helden, welche von alters her waren, die Männer von Ruhm gewesen sind. Also bitte, die griechischen Göttersagen und Heldengeschichten sind wohl verwässerte, für uns nicht zuverlässige Berichte, aber der Kern der Erzählungen und der Berichte, der ist vorhanden. Den haben wir im Worte Gottes ganz klar, eindeutig. Schlagen wir auf, das ist ein ganz besonderer Fall. Fünften Mose 3. Es war ein Fall, der bis in die Gegenwart reicht, was Geografie betrifft. Mose 3, einige Stellen. Erster Vers. Und wir wandten uns und zogen des Weges nach Basan hinauf. Und Og, der König von Basan, zog aus uns entgegen. Vers 4. Und in selbiger Zeit nahmen wir alle seine Städte ein. Es war keine Stadt, die wir nicht nahmen. 60 Städte, den ganzen Landstrich Argob, das Königreich Og von Basan. Alle diese Städte waren befestigt mit hohen Mauern, Toren und Riegeln. Vers 11. Denn nur Og, der König von Basan, war noch von dem Überrest der Riesen übrig geblieben. An anderer Stelle lesen wir von diesem König Og von Basan, der baute die Städte und die Städte mit Namen, Städte, von denen man heute architektonisch staunend davor steht, so etwas könnten wir Architekten modernste nicht erstellen. Ist jetzt klar, warum die damals das erstellen konnten? Weil diese Halbgötter, diese Titanen, diese Riesen, ne, hat der Welle bauen können. Übrigens auch Jericho ist gebaut von denen. Jericho. Deshalb war das die Stirn des Goliath für den Josua. Ihr versteht mich. Ne? Was für den David die Stirn des Goliath war, das war für Josua Jericho. Wenn die fällt, dann ist der Sieg schon geklärt. König von Basan, dann die paar Stellen im Buche Hiob brauchen wir nur uns zu erinnern und nennen den Stellen nach. Hiob 1, Vers 6. An dem Tage, da die Söhne Gottes pflegten, sich vor Jehova zu stellen, kam auch der Satan in ihre Mitte, unter den Söhnen Gottes. Hiob 2, noch einmal, an dem Tage, kommt die zweite Sache, da die Söhne Gottes pflegten, vor Jehova zu treten, kam auch der Satan in ihre Mitte. Und dann noch Hiob 38, Vers 7, wo warst du, Hiob, als ich die Erde gegründete, als alle Söhne Gottes jauchzten und alle Morgensterne, Planeten jubelten? Wir haben ja die eine Feststellung noch in reichem Maße erklärt bekommen, nämlich, dass das ganze unsichtbare Heer der Himmel von Gott sichtbar gemacht ist am ganzen Sternenhimmel. Sonne, Mond und Sterne, alle in ihren Ordnungen, denn also wird dein Same sein. Und so weiter, nur kurzer Hinweis als Erinnerung, Söhne des Höchsten, Söhne Gottes. Sterne am Himmel sind ihre Zeichen. wie die Stehen und Gehens Darstellung des im Unsichtbaren vor sich geht. Dann haben wir vor uns weiter die Vorgänge nun. Nachdem wir die Wesen, die Geschöpfe beachtet haben, die Vorgänge, und zwar fünfte, wo habe ich hier? Nein, das ist andere. Dinge am sichtbaren Himmel vor sich gehen, astronomisch ausgedrückt, nämlich Konstellation, Konjunktion, Opposition und so weiter, ist das entsprechende hebräische Wort Moadin, das heißt Zusammenkünfte. Das Wort Gottes offenbart uns Zusammenkünfte am Throne Gottes. Wir haben von Ihnen gleich eben gehört. Die höchsten Majestäten, Götter und Söhne des Höchsten, erscheinen auch der Satan unter ihnen. Das sind die Namen, die wir im Deutschen haben, eine Versammlung, eine Zusammenkunft, Konferenzen, Kongresse und dergleichen Worte, Bezeichnungen. Dann haben wir, also das sind ruhende, gewaltige Geschehnisse am Thron Gottes. Und dann wissen wir aber auch, wie auf der Erde, da kommen auch separat die Einzelgruppen der Parteien unter sich zusammen. Da gibt es eine linke, wie auf der Erde, und eine rechte. Und die eine ist die Opposition zur anderen oder gar dann gegen den Höchsten, die Mitte selbst. Gewaltig. Dann weiter werden uns gewaltige Kämpfe, Vorgänge, Geschehnisse in der unsichtbaren Welt geoffenbart zwischen diesen Göttern und diesen Söhnen des Höchsten und ihren Heeren im Unsichtbaren, wie da gekämpft wird und was diejenigen unter sich an Kämpfen durchführen und die Entscheidungen fallen, die über die Erde von Gott eingesetzt sind. Fällt dann das die Endkonsequenz von dem Geschehen im Unsichtbaren, wird dann auf der Erde sichtbar und kommt da zur Durchführung. Beachten wir ein Wort in Richter 5, Vers 19, was Kriege betrifft. Im Buch der Richter, Kapitel 5, Vers 19 und 20. Könige kamen, sie stritten, also auf der Erde vorerst, da stritten die Könige Kanaans zu Tanak an den Wassern Megiddos. Beute an Silber trugen sie nicht davon. Vom Himmel her stritten aus ihren Bahnen, da stritten die Sterne wie der Sisera. Aha. Auf der Erde ist Krieg zwischen Israel und den gewaltigen Nationen der Kanaaniter, Könige. Haben wir den wiederholenden Rhythmus beachtet? Könige kamen, da stritten die Könige zu Tanak. Vom Himmel her stritten, da stritten die Sterne aus ihren Bahnen wie der Sisera. Wo ist also die Entscheidung gefallen, der Sieg Israels? Wo? Nicht auf der Erde, sondern da oben. Und anlässlich des Zweiten Weltkrieges durfte ich ja mit einigen Freunden erkennen, wie die Dinge heute genau nach solchen Gottesoffenbarungen laufen, Realitäten sind. Dann haben wir weiter fallende Sterne,
vom Himmel auf die Erde fallen. Und ich sah einen Stern vom Himmel fallen wie eine brennende Feuerfackel. Eine Stelle im Neuen Testament, im Buch der Offenbarung. So. Dem würde der Astronom wie sagen heute? Meteor. Das wäre ein Thema für sich. Aber wie fährt die Schrift weiter? Und ein Engel, ein starker Engel aus dem Himmel fällt in die Erde. Und was passiert? Öffnet den Brunnen des Abgrundes, ja, die Grundwasser bei Noah, jetzt Dämonen der Tiefe, und die kommen aus der Unterwelt und überfluten die Erde. Ein anderer Stern fällt vom Himmel auf die Erde namens Wermut. Und was passiert? Und wieder ein Engel verwandelt alle Wasser auf der Erde in Wermut. Gibt Gott Sternzeichen, um Dinge anzuzeigen, die geschehen werden. Aber bitte nicht für persönlichen Hokuspokus, wie die Astrologie das macht. Der Charakter eines Menschen wird von Gott im Mutterleibe gebildet, so schreibt Paulus. Und das Geschehen mit dem einzelnen Menschen geschieht nach dem Ratschluss Gottes. Genau so. Aber die Dinge, die in den Himmeln geschehen und auf der Erde dann eine Auswirkung haben, also welt- und heilsgeschichtlicher Charakter, die sind angezeigt, ganz genau. Abschließend begleiten wir das Volk Israel noch beim Auszug aus Ägypten bis an den Sinai. Wir denken an Apostelgeschichte 7, wo Stephanus voll Heiligen Geistes erklärt, immer, der Engel, der mit Mose im Dornbusch redete, der Engel, der mit Mose redete, dann und so, und dann jetzt vor allem, der Engel, der mit Mose auf dem Berge Sinai geredet hat. Und dann abschließend, ihr widerstreitet alle Zeit dem Heiligen Geiste und das Gesetz, das ihr auf Anordnung von Engeln hin empfangen habt und nicht gehalten habt, Stephanus, und dann fliegen die Steine. Dann fliegen die Steine. Und er sieht den Herrn sitzen zur Rechten der Majestät in der Höhe, frohlockend. Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Aber das Gesetz angeordnet von Engeln. So. Paulus, genau gleiches Zeugnis. Zweiten Mose 12, 23. Der Herr Jehova gestattet dem Würgengel nicht, dort zu töten, wo das Blut des Lammes an den Türpfosten sichtbar ist. Also wer ist die ausführende Behörde dieses Tötens aller Erstgeburt in Ägypten, Mensch und Vieh? Ja. Ein Engel des Würgens. Aber Gott übernimmt ja ein Bestandteil seines Ratschlusses, für welche Folgen er alle Verantwortung von vornherein übernommen hat. Zweiten Mose 23, 20 bis 23, schlagen wir auf. Zweiten Mose 23. Vers 20. Siehe, ich sende einen Engel vor dir her, um dich auf dem Wege zu bewahren und dich an den Ort zu bringen, den ich bereitet habe. Und jetzt die eigenartige Bemerkung von Gott. Hüte dich vor ihm und höre auf seine Stimme und reize ihn nicht,
denn er wird eure Übertretung nicht vergeben. Ist das der Herr Jesus? Zu welchem der Engel hat er je gesagt, du bist mein Sohn? Nein, das ist nun ein Engel. Nicht ein Würgengel, aber was für ein Engel. Der sich reizen lässt, also nervös werden kann und was nicht tut, Übertretungen nicht vergibt. Wie steht dann unser himmlischer Vater in der Hinsicht vor uns und der Sohn im Heiligen Geist? Er rechnet Böses überhaupt nicht zu und allen Geschöpfen in der ganzen Schöpfung rechnet er, unser Gott, ihre Übertretungen nicht zu. Beides steht ganz klar, nicht nur im griechischen Text, sondern in allen deutschen Übersetzungen. Aber wir lesen das, ohne es gelesen zu haben. Da müssen wir uns nicht wundern, wie es so griesgrämig bei uns in der Hauptsache aussieht. Nicht? Und wie wir reingucken. Hüte dich vor ihm und höre auf seine Stimme und reize ihn nicht, denn er wird eure Übertretung nicht vergeben. Denn, Achtung, mein Name ist in ihm. Aha, was ist da geschehen? Diesem Engel, der den Israeliten die Sünden, die Übertretungen nicht vergibt, vor dem Gott sie warnt, nicht? Pass auf. Auch dem hat er seinen Namen rechtsgültig abgetreten, der konnte als Gott für Jehova antreten und reden und handeln. Oh. Was steht da alles in unserer Bibel? Mehr als ein Beweis und Beweise die Fülle, dass unsere Bibel wirklich Gottes Wort ist. Wort eines Gottes, der wirklich der Gott ist, ja, wie er ja, nach den bescheidensten und unfähigsten Auffassungen jedes Geschöpfes sein müsste, unbedingt. Und alle Vorstellungen eben in der einen Hinsicht weit über Bitten und Verstehen übertrifft, überragt in seiner Güte und in seiner Barmherzigkeit und in seiner Rettung und seiner Opfergabe seines Sohnes auf Golgatha. 2. Mose 32, 33. Mein Engel geht vor dir her. 33, Vers 2. Einen Engel sende ich vor dir her. Und wie reagiert Mose? Oder wie sagt Gott? Ein Engel geht für euch her, Mose. Mein Engel geht für euch her, Mose. Aber ich komme nicht mehr mit euch. Geht dann der Herr Jesus mit, wenn der Vater nicht mitgeht? Unmöglich. Mose das erkennen, das haben wir das letzte Mal noch lernen dürfen. Was sagt Mose? Herr, dann möchte ich wenigstens wissen, wen du mit uns fängst von den Füllen der Engel. Was für einen, ne? Und dann geht er weiter und sagt, Herr, wenn du selber nicht mitgehst, wie du eben gesagt hast, dann lass uns überhaupt hier umkommen. Wenn du nur Engel vor uns her sendest, der kann nun heißen, wie er will, aber du selber gehst nicht mit. Merken wir etwas? Ist ein Unterschied zwischen dem Gott der Götter und den Göttern und den Söhnen des Höchsten und dem Sohne des Höchsten? Ist ein Unterschied. Hat Mose da die Antenne gehabt, um richtig sehen zu können und bitte. Und wir dürfen nicht nur die Antenne des Mose haben, sondern die Antenne Jesu Christi und Gottes. Hier immer wahrnehmen zu können. Wer spricht es? Wer führt hier? Um wen und was handelt es sich hier? Das einfache Wort Jesu, meine Schafe hören meine Stimme. Die hören, ob das die Stimme des guten Hirten ist oder sonst eines Hirten oder gar eines Diebes. Und dann das Wunderbare. Tilge mich aus meiner Sippschaft, aber gehe wieder mit dem Volk. Mose, ich kann nur dort zu gerichten, wo ich Übertretung finde. Mose trägt mit Josua sein Familienzelt außerhalb des Lagers, um sich zur Sünde des ganzen Volkes zu machen. Wo die Sabbatschänder, die Huren, die Meineidigen, die Ehebrecher und die Aussätzigen lagern, dort schlägt er sein Zelt, Familienzelt auf. Und was geschieht? Und dort spricht der Herr von Angesicht zu Angesicht mit Mose. Und das Angesicht Gottes ist Jesus Christus. Wer mich sieht, sieht den Vater. Warum? Da war jetzt genau die Gesinnung Jesu Christi in Mose, sich zur Sünde des Volkes machen zu lassen. Dann kann Gott ihn treffen. Und dann sagt der Herr zu ihm: Mose, du hast jetzt Gnade gefunden in meinen Augen, jetzt kann ich zugreifen. Jetzt ist der Fall klar. Dann sagt Mose: Ja, Herr, ja, wenn ich schon Gnade jetzt gefunden habe in deinen Augen, wer kommt jetzt mit? Antwort: Mein Angesicht wird mitgehen. Mose: Ja, dann ist gut, Herr, dann weiß ich, dass du mitgehst. Wenn der Herr Jesus mitgeht, geht der Vater dann auch mit. Ja. Und so ging es dann gnädig weiter. Also, eigenartige Dinge, Auszug aus Ägypten mit Israel, Göttern, Söhne des Höchsten, Engel und so weiter. Abschließend Jesaja 63, Vers 9. Und der Engel seines Angesichts hat sie gerettet. Was haben wir eben gehört? Wer ist das Angesicht Gottes? Jesus Christus. Da hat Jesus Christus einen Engel, der ihm zur Verfügung steht. Ja, das ist sein Engel. Ich habe meinen Engel gesandt, euch diese Dinge kundzutun. Aha. Der Engel dieser Sonderhoheitsengel, das ist der Engel des Herrn. Der Herr ist immer Jesus Christus, der Herr. Und der Engel des Herrn ist dieser Engel, von dem Jesus sagt: Ich habe meinen Engel gesandt, euch diese Dinge zu verkündigen. Offenbarung 22. Und hier, jetzt verstehen wir. Und der Engel seines Angesichts, das ist dieser persönliche Adjutant Jesu Christi, dieser wunderbare Engel, Fürst. Wie heißt er in dem Fall? Michael. Wird Michael Israel mal retten? Wird er mit seinen Engeln sogar den Satan besiegen und ihn samt seinen Heeren auf die Erde werfen und Israel retten? Und der Engel seines Angesichtes hat sie gerettet. Michael. Soweit für heute. Amen.
Weiteres Band leer.